Energy to go.
Die Idee könnte nicht ehrgeiziger sein. Sowohl in der deutschen als auch der europäischen Gesetzesbegründung wird die Verbesserung der weltweiten Menschenrechtslage entlang von Lieferketten als zentrales Ziel genannt. Befürworter solcher Regulierungen verweisen auf Missstände wie Kinderarbeit, Gesundheitsgefährdung und Gewerkschaftsverbote, die in Niedriglohnländern wie Indien oder Bangladesch häufig auftreten. Produkte wie Gemüse oder Lederwaren gelangen nach einer langen Lieferkette, die bereits zu Beginn weder Menschenrechte noch Umweltschutz berücksichtigt, in deutsche Geschäfte. Der Sinn sauberer Lieferketten ist unstrittig. Doch freiwillige Appelle haben bisher nichts gebracht. Daher hat die Europäische Union im Sommer 2024 eine EU-weite Lieferkettenrichtlinie beschlossen. Durch die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, kurz CSDDD, werden große europäische und internationale Unternehmen dazu verpflichtet, EU-weit bestimmte Umwelt- und Menschenrechtsstandards zu gewährleisten. Das Konzept der CSDDD basiert auf dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, LKSG, bringt jedoch insbesondere im Bereich des Umweltschutzes wesentliche Neuerungen mit sich. Zivilrechtliche Klagewelle droht. Bei der Umsetzung ist Gründlichkeit angeraten. Im Gegensatz zum deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz beinhaltet die EU-Richtlinie eine Klausel zur zivilrechtlichen Haftung. Unternehmen, die direkt von der Richtlinie betroffen sind und es versäumen, die geforderten Präventions- und Abhilfemaßnahmen umzusetzen, können für Schäden verantwortlich gemacht werden, die dadurch natürlichen oder juristischen Personen entstehen. Ein Rechtsgutachten der NGO German Watch kommt außerdem zu dem Schluss, dass das im jeweiligen Land bereits bestehende Schutzniveau nicht abgesenkt werden darf. So wäre es etwa europarechtswidrig, die Anzahl der vom deutschen Gesetz erfassten Unternehmen mit Verweis auf die Richtlinie zu reduzieren. Harsche Reaktionen aus der Wirtschaft. Die Reaktion der Wirtschaftsverbände ist bisher vernichtend. Mit Schlagworten wie Bürokratiemonster, übereilt und Musterbeispiel für Unberechenbarkeit warnen sie eindringlich vor negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Obwohl viele Unternehmer das Anliegen an sich als gerechtfertigt erachten, sorgen sie sich um signifikant steigende Kosten und mögliche Wettbewerbsnachteile. Zudem kritisieren sie die zusätzliche Bürokratie und stellen in Frage, ob das Gesetz seine angestrebten Ziele tatsächlich erreichen wird. Hat der Gesetzgeber also beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz selbst nicht sorgfältig genug gearbeitet? Wir fragen nach bei Professor Dr. Frank Ebinger von der Technischen Hochschule Nürnberg, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Sustainability to Go. Ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Gast Frank Ebinger, den ich lange kenne, deshalb sage ich Frank.
Ja, hallo. Grüß dich, Elmar.
Das Tolle an Frank ist, dass er aufgrund seiner Arbeit ganz vielseitig ist. Also in seinem Institut in Nürnberg machen die ganz viel zum Thema Technik, Technologie. Sie machen sehr viel zum Thema Lieferkette, darüber werden wir heute reden. Frank ist aber auch ein Experte für EMAS, für Umweltdaten. Also wir können das Thema breit streuen, erweitern und halt auch immer wieder den Blick über den Tellerrand lenken. Das will ich heute versuchen, gerne zu nutzen. Frank, als wir das Thema abgesprochen haben vor einigen Monaten, Lieferkette, da gab es das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz noch. Das ist ja zwischenzeitlich abgesagt worden von der Bundesregierung. Kommen wir eigentlich mit unserem heutigen Podcast-Thema zu spät?
Nee, überhaupt nicht, weil das Thema ist nach wie vor noch aktuell und es bleibt auch aktuell. Das ist jetzt gerade mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz so, dass die Bundesregierung entschieden hat, dass die Berichtspflichten erstmal ausgesetzt sind bis Jahresende, vorerst mal. Aber auf europäischer Ebene kommt ja die CSDDD, also die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, die wird ja Unternehmen so oder so treffen. Das heißt also, auf europäischer Ebene wird ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auf die Unternehmen zukommen. Wir können ja nachher nochmal drüber reden, das wird dann nicht ganz so viele Unternehmen treffen wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland. Aber das Thema bleibt nach wie vor warm. Außerdem, die Sorgfaltspflichten bleiben. Also ob ich nun jetzt nach Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz meine Sorgfaltspflichten umsetze oder nach der europäischen CSDDD, das ist erstmal gleich. Also das Thema bleibt den Unternehmen.
Das mit den Sorgfaltspflichten taucht ja im Grunde deshalb aus, auf, wenn man nicht alles selber macht oder auch nicht alles selber machen kann. Also man hat Lieferanten, die irgendwelche Arbeiten für einen erledigen. Mit diesem Auslagern von Produktionsschritten lagert man auch Verantwortung aus und ein Stück weit auch Kontrolle. Da klingt es für mich ein bisschen paradox, aber wir reden ja heutzutage viel über eine neue Welt des De-Riskings und habe aber fast den Eindruck, dass man vor diesem Hintergrund eigentlich immer eine immer größere Risikobereitschaft braucht. Werden die Risiken, die Unternehmen heute haben, mehr oder weniger als damals?
Ich glaube, Risiken sind globaler geworden. Wir haben das jetzt ja jüngst erfahren durch die geopolitischen Veränderungen, die wir wahrnehmen. Und diese Risiken haben dann auch Auswirkungen auf Lieferketten. Also es sind zum Teil Lieferketten gebrochen, weil bestimmte Zulieferer einfach nicht mehr zuliefern dürfen, aus bestimmten Staatsräsonsgründen. Aber es sind dann möglicherweise auch Lieferanten weggefallen, die dann entsprechend ja, ersetzt werden müssen. Also diese Lieferkettenresilienz, die man jetzt zukünftig braucht, auch Flexibilität in den Lieferketten, die wird deutlich steigen. Und dementsprechend sind die Risiken globaler geworden. Und diese Risiken sind nach wie vor noch da. Kunden, ehemalige Kunden können wegbrechen, Zulieferer können wegbrechen. Also Lieferketten verändern sich heute mehr denn je, gehe ich mal davon aus, wenn man das so vor dem aktuellen Hintergrund sieht. Und das hat natürlich dann auch Konsequenzen finanzieller Art, auch letztendlich, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie kriegen wir denn bestimmte Arzneimittel bei uns in den Apotheken auch zugeliefert, ja, dann haben wir da auch an der Stelle Produktrisiken, ja, also die dann auch zwangsläufig gesellschaftlich in Gesundheitsrisiken münden. Also Unternehmen müssen und sollten sich diesen Risiken stellen, diese Risiken zumindest kennen und transparent halten. Und deswegen ist es auch unbedingt notwendig, ein Stück weit den Fokus zu erweitern. Bisher hat man eher auf Kostenstrukturen und vielleicht noch Lieferzeiten geschaut und hat das dann ausgerichtet in der Logistik oder in der Supply Chain. Jetzt kommen nochmal ganz, ganz andere Risiken zum Tragen und dazu ist dann natürlich so eine Gesetzgebung wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder auch die CSDDD, die dann jetzt auch noch Umweltrisiken mit in die Debatte einführt, umso wichtiger. Also das sollte man eher als Chance sehen und sich nochmal genauer damit auseinandersetzen, was kann denn passieren, wenn denn entsprechend bestimmte Dinge sich materialisieren, also bestimmte Risiken sich materialisieren und wie geht man damit um?
Wie man damit umgeht, ist ein sehr gutes Stichwort. Du hast dazu eine Untersuchung gemacht. Der Untertitel verspricht, ich zitiere, Einsichten und Anregungen zur Umsetzung der Anforderungen aus dem LKSG, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Was hast du herausgefunden?
Ja, also das haben wir, diese Studie haben wir zusammen mit Control Risks aus Frankfurt gemacht. Und was haben wir herausgefunden? Viele nutzen das als eine Art Abhakinstrument. Also das wird dann rein aus der Compliance-Perspektive geschaut, habe ich das alles erledigt, was im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz an materiellen Dingen, also an organisatorischen Dingen abgefragt wird. Aber was man damit strategisch entsprechend machen kann, das bleibt häufig im unterbelichteten Bereich. Und das hat uns ein bisschen erschreckt, ehrlicherweise, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass gerade große Unternehmen, die jetzt in der ersten Runde berichten müssen, es waren ja über 3000 Mitarbeitende, die als eine Begrenzung galten, dass gerade diese großen Unternehmen diese neue Perspektive eher auch strategisch nutzen. Aber Pustekuchen, das war eher die Compliance-Abteilung, die da entsprechend die Dinge in die Hand genommen haben. Und die Strategie war zum Teil gar nicht oder auch nur selten involviert. Und Nachhaltigkeit, das Gleiche in Grün, das ist auch unterbelichtet gewesen, was da in dem Prozess mit involviert war.
Das spiegelt ja auch so ein bisschen wieder, wie das Thema hier in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Ich erinnere mich, bevor das jetzt zurückgestellt wurde, gab es ja auch nochmal ein Veto von der FDP in der Bundesregierung und auch viel Arbeit von Verbänden, Lobbyarbeit von Verbänden, die gesagt haben, oh Gott, das ist ja alles viel zu viel, das ist eine bürokratische Überforderung, das kann kein Mensch schaffen und vor allem, woher sollen wir denn wissen, ob in der Lieferkette in der Stufe 2, 3, 4, 5, 17, 18, 20, was da passiert, das kann man ja jetzt, wir sind ja jetzt nicht ein Detektivbüro, was jetzt demnächst durch China oder Indien krabbelt, um zu schauen, was in irgendwelchen Lieferketten passiert. Und von daher ist es dann auch häufig so diskutiert worden. Aber abgesehen davon kannst du gerne kommentieren, dass das die Perspektive vielleicht übertrieben ist, ist ja schon ein interessanter Gedanke darin, nämlich die Frage, die man sich im Unternehmen stellt, wie viel muss ich eigentlich machen? Was heißt Sorgfalt? Also wann ist genug genug? Salopp gesagt.
Ja, also genug ist genug, wenn man die entsprechenden Pflichten, Sorgfaltspflichten umgesetzt hat. Das heißt, ich muss eine verantwortliche Person benennen. Ich muss ein Risikomanagementsystem oder eine Risikomanagementstruktur einbauen. Ich muss meine Lieferkette Tier 1, also meine eigene Unternehmung, aber auch meine direkten Zulieferer hinsichtlich ihrer Risikopotenziale bewerten. Mehr muss ich ja erstmal grob nicht machen, dann noch entsprechend eine Struktur einbauen, damit man dann auch bestimmte Anforderungen erfüllt, wenn von außen Nachrichten kommen, die an das Unternehmen herangetragen werden, dass irgendwas in den Lieferketten nicht stimmt. Also wenn ich diese Pflichten umgesetzt habe, dann habe ich im Wesentlichen meine wichtigsten Dinge erledigt. Das ist nichts anderes als ein Managementsystem nach EMAS oder nach ISO 14001, 50.000, je nachdem, mit welchem Fokus man dieses Managementsystem einbaut im Unternehmen. Und die Strukturen sind alle ähnliche. Ja, also von daher ist das eigentlich keine wesentliche Überforderung. Die Angst kommt dann ins Spiel, wenn es darum geht, diese vielen unbestimmten Rechtsbegriffe wie Bemühenspflicht zum Beispiel dann umzusetzen. Also wie tief, wie weit geht denn das Bemühen? Beispielsweise, wenn man ein bestimmtes Risiko identifiziert hat, das auszuschalten. Und da sind dann viele Ängste mit verbunden, dass man dann zu wenig tut. Aber das Gesetz ist da relativ eindeutig. Wenn ich nachweisen kann, dass ich adäquate Maßnahmen getroffen habe, die dann in einem Unternehmen auch umgesetzt werden, dann habe ich meiner Bemühenspflicht genügend Sorge getragen. Und dementsprechend kann ich das nachweisen, berichten und dann ist auch gut. Also wir haben hier keine Pflicht, dass man bestimmte Ziele erreicht. Man muss nur nachweisen, dass man das ernsthaft versucht hat zu ändern, wenn dieses Risiko, wenn es mittleres Risiko beispielsweise ist oder das ist auch wieder ein unbestimmter Rechtsbegriff, aber wenn das Risiko jetzt tatsächlich nicht besonders groß ist oder wenn bestimmte Strukturen auch gar nicht in meinem Wirkungsbereich liegen, ich aber versucht habe, diese Risiken zu minimieren und das auch nachweisen kann.
Und es ist ja auch nicht so, dass man als Käufer immer am längeren Hebel sitzt. Also ich denke mir beispielsweise, wenn ich jetzt Chips kaufe, Computerchips, da gibt es ja nur ein paar Hersteller in der Welt, nicht? Also da kann ich ja nicht sagen, du bist doof, ich gehe zu einem anderen, sondern das gibt es ja schlicht einfach nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, heißt dann Due Diligence, also die Sorgfaltspflicht, dass man sagt, gut, ich habe mich bemüht, war halt nicht mehr drin?
Also ich glaube, im Extremfalle, also wenn ich als Abnehmer keinerlei Macht habe, also so wie du es beschrieben hast, dann läuft es letztendlich darauf hinaus, dass ich versuche, durch Angebote meinen Zulieferer zu einer Verhaltensänderung zu bewegen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich das dokumentieren und dann ist es so. Wir hatten das am Beispiel von Neodym, also einem Rohstoff, der hauptsächlich in China abgebaut wird. Und Und wenn sich dann die chinesischen Unternehmen, wenn die sich nicht bewegen oder auch nur Informationen geben, die ich vielleicht brauche, um im Lieferketten-Sorgfaltspflichtenbericht sozusagen darüber zu berichten, was ich getan habe, dann bleibt mir nicht viel übrig. Also an der Stelle bin ich abhängig von diesem Rohstoff, von Neodym, wenn ich Magnete herstelle, und kann dann relativ wenig machen, außer mein Geschäft zuzumachen. Also an der Stelle ist die Bemühenspflicht, so wie du es formuliert hast, ich habe mich bemüht, mehr war halt nicht drin, tatsächlich der Punkt. Der Endpunkt. Aber so ist es ja nicht immer. Also das heißt, wir haben ja zum Glück Lieferantenbeziehungen, die auf Gegenseitigkeit beruhen, im Wesentlichen auf Gegenseitigkeit beruhen. Und mit den Partnern hat man möglicherweise schon längere Kontakte, außer auf Spotmärkten, wo man dann irgendwie Rohstoffe kauft oder Vorprodukte kauft, die sozusagen in Masse irgendwie über die Börsen vertickt werden. Also so normalerweise hat man bilaterale Beziehungen, und die pflegt man normalerweise auch. Und ich glaube, da ist viel gegenseitiges Verständnis da. Und das sind die Felder, die man gestalten kann. Aber ich gebe dir recht, es gibt auch Extrempunkte, wo du echt keine Macht hast als Abnehmer, weil die Macht dann bei den Zulieferern liegt.
Und das gilt aber genauso für menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, nicht wahr? Dass man auch da gucken kann, dass man sich das so ein bisschen schlanker macht, oder?
Jein, nein. Also für menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, danke dir, dass du diese Frage so stellst. Nein, also die sind natürlich nicht verhandelbar. Ja, also menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, Menschenrechte sind nicht verhandelbar, und die sollten eingehalten werden. Da gibt es nur schwarz oder weiß, ja, also ja oder nein. Und wenn ich die nicht einhalte, dann muss ich Abhilfemaßnahmen treffen.
Jetzt hast du vieles beschrieben als Organisationsfragen rund um diesen Menschenrechtsbereich. Das klingt jetzt schon für mich so ein bisschen zu dem, was du eingangs beklagt hast, nach der Checkliste, die man so ein bisschen abarbeiten kannst. Und ihr habt tatsächlich in der Studie auch, habe ich gelesen, rausgefunden, dass das viele bei diesem Thema eben genau das sind, reaktiv, pflichterfüllend und eben nicht gestalterisch, strategisch. Wie kann man denn da gestalterisch, strategisch sein? Was habt ihr für Tipps?
Indem man die Risikoanalyse, die man ja auch als eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht durchführen sollte, da scannt man ja alle direkten Zulieferer mal, indem man die hernimmt und sich mal vor Augen hält, wo sourcen wir denn, wo kaufen wir denn auf der Welt ein, unter welchen geopolitischen Rahmenbedingungen kaufen wir ein, mit welchen potenziellen menschenrechtlichen Risiken sind denn unsere Vorprodukte oder unsere Rohstoffe verknüpft, und müssen wir die so entsprechend weiter beibehalten. Also das sind ja strategische Fragen, wie ich meine Lieferkette in der Zukunft neu gestalte oder auch flexibel gestalte, resilient gestalte. Und das sind die Dinge, worauf sich Unternehmen dann am Ende des Tages auch stützen sollten. Also nicht nur diese organisatorischen Fragen, sondern auch die strategischen Fragen, wie denn in Zukunft auch meine Produktion, meine Wertschöpfung tatsächlich gestaltet werden kann und unter welchen Rahmenbedingungen, mit welchen potenziellen Risiken dann verknüpft ist.
Das ist ja extrem arbeitsaufwendig, also sich damit zu beschäftigen. Ist das bei so einem mittelständischen Unternehmen, wie kann das organisieren? Ist es dann nicht nur dann doch wieder bei der Überforderung, wie es die FDP laut geschrien hat?
Naja, also auch die mittelständischen Unternehmen sollten Zukunftsvorsorge betreiben und sich ihrer Risiken bewusst werden. Und dementsprechend ist es immer eine gute Investition, in so eine Reflexion zu gehen. Jetzt ist es natürlich für mittelständische Unternehmen viel schwerer zu stemmen, weil das Themenfeld ist so breit und auch durchaus so facettenreich, dass man das auch erstmal umfassen muss. Und dazu braucht man Expertise. Diese Expertise haben große Unternehmen und ganz große Unternehmen, Multinationals, haben die on board. Die haben eigene Abteilungen, Strategieabteilungen, Nachhaltigkeitsabteilungen und auch Einkaufsabteilungen, die dann sensibilisiert sind und so weiter. Das haben mittelständische Unternehmen nicht, aber es gibt so viele Angebote auf dem Markt, mittelständische Unternehmen zu begleiten bei diesen Fragen. Da gibt es angefangen von Mittelstandsdigitalzentren, wie ich eins vertrete, also Mittelstandsdigitalzentrum Franken. Wir begleiten mittelständische Unternehmen bei diesen Fragen und helfen auch, das ein oder andere mal zu analysieren und dann entsprechend in die Organisation umzusetzen. So gibt es ganz viele andere Zentren auch. Also jedes Bundesland hat eigene Programme, aber auch auf der Ebene der Bundesrepublik haben wir jede Menge Angebote. Verbände, Global Compact, ja, da gibt es viele Leitfäden, die in dem Zusammenhang ja nutzbar wären. Das einzige Problem ist dann, den Einstieg in die Unternehmensleitung von mittelständischen Unternehmen zu bekommen und eine oder zwei Personen als Adressatin, als Adressat zu identifizieren, damit man die Informationen dort mal anlanden kann. Und wenn das geschafft ist, wenn das Unternehmen einen ersten Punkt hat, dann sieht man auch, die nächsten Schritte sind gar nicht so groß. Das heißt, solche mittelständischen Unternehmen oder mittelständische Unternehmen haben durchaus auch dann genügend Ressourcen, die sie freischaufeln. Das ist immer ein Konkurrenzproblem zu anderen Themen, das weiß ich. Aber ich glaube, es ist für die Wettbewerbsfähigkeit und für die Langfristigkeit immanent wichtig. Wir haben beispielsweise, um ein Beispiel zu benennen, es gibt hier in der Nähe in Franken ein Unternehmen, das Schaltschränke baut, und das Unternehmen ist auf uns zugegangen und hat uns gefragt, Mensch, es kommen jetzt so viele Berichtspflichten auf uns zu, ob die jetzt nun gesetzlich gefordert sind oder durch die Kundinnen und Kunden angefragt werden. Sei mal dahingestellt, in dem Unternehmen waren es die Kunden und Kundinnen. Und dann sind wir dort hingegangen und haben einen Workshop gemacht, und jetzt hat das Unternehmen entschieden, wir stellen eine Person ein. Es ist mir jetzt furchtbar egal, wir stellen eine Person ein, weil unsere Kundinnen und Kunden plötzlich positiv reagieren, dass wir so proaktiv in diese Richtung denken. Und damit ist einfach ein höheres Vertrauen auch bei den Abnehmern geschaffen worden. Das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen konstruiert an, aber es ist ein reales Beispiel, wie das dann auf dem Markt tatsächlich auch wirken kann, und dass auch mittelständische Unternehmen diese Entscheidungsfähigkeit haben, tatsächlich einfach mal Personen dafür einzustellen, um dieses Thema abzubilden und damit dann auch in die Zukunft, strategische Zukunft zu investieren.
Fehlertoleranz ist ja gut. Auf der anderen Seite haben wir ja gar keine Öffentlichkeit, die das auch wirklich immer so gutiert. Wie kann ein Unternehmen damit umgehen?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil man hat ja zwei Ebenen. Also einerseits die rechtliche Ebene, halte ich das Recht ein. Und da ist es im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ja so, dass die Haftung, die ist ja erstmal rausgestrichen gewesen in Deutschland. Das war ja auch ein heißes Eisen in der Diskussion, ob man tatsächlich Unternehmen haftbar macht für Fehlverhalten. Das ist jetzt in der CSDDD nicht rausgestrichen. Und da ist dann entsprechend ein Eigenverschulden tatsächlich auch haftungsrechtlich zu verfolgen.
Jetzt hast du ganz vorhin auch gesagt, das sind ganz viele juristische Begriffe, mit denen man sich schwer tut. Ist das jetzt so eine Spielwiese für Juristen, dass das entsprechende Klagewellen kommt und Abmahnen, weil die Frage Vorsatz, Sorgfaltspflicht nicht eingehalten, das ist ja häufig eine sehr, sehr weiche Grenze.
Ja, also ich glaube, das kann man mit einem schnellen Ja beantworten. Das wird eine Spielwiese, denke ich, für findige Juristen werden. Und das ist auch das Risiko, was so ein Gesetzgeber letztendlich trägt, weil er natürlich ein Gesetz erlässt, das dann einlädt zu solchem Verhalten. Ja, so zu Trittbrettfahrern, die sich drauf werfen. Jetzt mal ungenommen von den Fällen, die dann auch auch tatsächlich elementar sind, die, wo man viel Verhalten tatsächlich auch nachweisen kann, gibt es ja wahrscheinlich viele Grenzbereiche und damit beschäftigen sich Juristen und es werden Gerichte beschäftigt und es fließt viel Geld für Beratungen, die dann entsprechend versuchen, das nachzuweisen oder eben nicht nachzuweisen. Ja, das ist so. Aber auf der anderen Seite, wenn wir diesen Aspekt der Bemühenspflicht ernst nehmen und wenn das auch das erste Mal dann tatsächlich durch ein Gericht entsprechend entschieden worden ist, wie denn diese Bemühenspflicht ausgelegt werden sollte oder kann, dann spätestens ist da in dem auch ein Ende gesetzt, weil man dann entsprechend auf dieses Urteil sich zurückziehen kann. Es wird nicht völlig aus der Welt sein, aber zumindest braucht es jetzt eine gewisse Zeit, bis dieses Gesetz dann tatsächlich auch statuiert ist.
Dann wissen wir ja schon mal eine Berufsbranche, die in den nächsten Jahren gut beschäftigt und versorgt ist. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal zurückkommen, was wir ganz am Anfang hatten, nämlich der regulatorische Rahmen, von dem du sprachst. Jetzt kommt also Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, LKSG, ist zurückgestellt. Es gibt stattdessen CSDDD. Was ändert sich denn da außer der Buchstabenkonstellation?
Naja, es ändert sich zum einen der Geltungsbereich und vielleicht nur vorab. Also ich erwarte, und das wird, denke ich, auch so gekommen, weil das eine Directive ist, also eine Richtlinie ist, die jetzt auf europäischer Ebene kommt, nationales Recht umgesetzt werden muss, dass sich das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz entsprechend neu ausrichten wird. Und die Änderung ist insoweit, dass man durch die Einführung des Nettoumsatzes von größer als 450 Millionen Euro, die so ein Unternehmen nachweisen muss, um unter das Gesetz zu fallen. Also da fallen viele Unternehmen, die jetzt nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eigentlich berichtspflichtig wären, fallen dann wieder raus. Also man rechnet rund um zwei Drittel der Unternehmen, die jetzt eigentlich berichten müssten, dass die dann tatsächlich nicht mehr berichten müssen, weil die Grenzen einfach so weit nach oben gesetzt worden sind in der Aushandlung der CSDDD. Die schrittweise Umsetzung vom CSDDD wird sein. Ab 2027 sind es ab 5000 Mitarbeitende, die berichten müssen. 2028 dann ab 3000 Mitarbeitende und 2029 dann ab 1000 Mitarbeitende. Das sind im Wesentlichen sehr große Unternehmen, die in der Europäischen Union aktiv sind, und das entspricht in etwa unter der Prozentgrenze, also unter 1% der Unternehmen in der EU, die aktiv sind. Also es wird nicht dramatisch viele Unternehmen betreffen, aber die großen, die, und das haben wir ja vorhin auch schon diskutiert, die häufig die Strukturen haben, sowohl die digitalen Strukturen als auch die organisatorischen Strukturen, und die können das in der Regel einigermaßen stemmen. Das wird trotzdem eine große Herausforderung, aber es sind hauptsächlich die großen Unternehmen, die dann die CSDDD umsetzen müssen. Das ist so eine Änderung, also
aber
im Geltungsbereich.
Dazu vielleicht zum Geltungsbereich eine Nachfrage. Wie sinnvoll ist das, nach der Größe zu gehen? Also ich sage mal, da berichten am Ende riesige Unternehmen, die überhaupt gar keinen Impact groß beim Thema Menschenrechte haben, während beispielsweise Branchen, Lebensmittel, Textilien oder so, die vielleicht sehr kleinteilig von den Unternehmensakteuren sind, wo man sagen würde, ja, da musst du mal drauf gucken, die sind dann alle fein raus.
Ja, so ich habe dieses Gesetz nicht gemacht und ich finde auch die Debatte um diese Größengrenzen durchaus fragwürdig. Man hat das aus dem Grund heraus gemacht, keine weiteren bürokratischen Strukturen aufzubauen. Und dementsprechend hat man gesagt, okay, das sollen also hauptsächlich ganz, ganz großen Unternehmen machen. Ich glaube, die ganz, ganz großen Unternehmen haben natürlich auch Zulieferer. Die sind dann ruckzuck auch über den Trickle-Down-Effekt zumindest in einer gewissen Verpflichtung, Informationen zu liefern. Weil die Erweiterung des Scopes dieses neuen Gesetzes, der CSDDD, sagt ja, dass man nicht nur Menschenrechts-, sondern auch Umweltpflichten berichten muss. Und dazu kommt zum Beispiel Schutz von Biodiversität, Treibhausgaspotenziale, Schutz der Gewässer dazu. Das war vorher im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gar nicht so vorgesehen. Also da erweitert sich ein Scope. Und darüber hinaus ist auch die nachgelagerten Geschäftsbeziehungen spielen eine Rolle. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz war ja nur sozusagen für den Teil meiner Vorproduktion, Downstream sozusagen, verantwortlich in der Analyse. Hier kommt es jetzt ja auch Upstream. Also das heißt, meine Kunden, meine Abnehmer bis hin zum Endverbraucher, bis hin zur Entsorgung spielt dann ja auch eine Rolle. Also die Dimensionen, die analysiert werden müssen, werden nochmal deutlich größer. Also der Scope ist deutlich weiter. Das können natürlich viele kleine Unternehmen gar nicht mehr leisten. Die Großen müssen es jetzt zwangsläufig leisten nach dem Gesetz. Was auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, das Ganze ist ja kontextualisiert. Das heißt, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die jetzt über die CSRD reinkommt, der Corporate Sustainability Reporting Directive, die ist ja ein Teil dieses CSDDD-Aspektes. Also wenn große Unternehmen ohnehin entsprechende Lageberichtsinformationen publizieren müssen, die dann durch Wirtschaftsprüfer abgenommen werden, dann spielen die Informationen, die hier in dieser Lieferketten-Sorgfaltspflichtenanalyse gemacht werden müssen, die spielen da ja 1:1 rein. Also an der Stelle kann man diese Informationen auch nutzen und dementsprechend ist auch die CSDDD jetzt formuliert worden. Wie zum Beispiel einen Klimaübergangsplan, den man auch in beiden Regelungen entsprechend abliefern muss von Unternehmensseite. Also von daher ist es jetzt so eine Art Puzzle, was ineinander greift und sich gegenseitig informiert.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt über auch ein Stück weit die Komplexität. Im Kern ist mir vor allem deutlich geworden und hängen geblieben, dass wir als auch als Unternehmen in Zukunft diesen Begriff gut gemacht halt viel weiter definieren müssen. Wir gucken immer, letztendlich ist das, was wir von Lieferanten kriegen, hat das eine vernünftige Qualität, sondern wir müssen aber auch viel stärker, und das ist, glaube ich, die Dimension der Nachhaltigkeit, auch danach schauen, ist es, unter welchen menschenrechtlichen Bedingungen sind die Dinge entstanden, was ist aber auch der ökologische Preis, der vielleicht mit diesem Produkt in der Entstehung verbunden wurde. All das beachtet ist, dann ist es gut gemacht. Herzlichen Dank, Frank, für das sehr, sehr spannende Gespräch.
Und ja, danke, Elmar.
Bis ganz bald.
Bis bald. Ciao.